Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir Annelie Kaufmann, Redakteurin bei LTO.
Und mir Christian Rath, Leiter der LTO-Presseschau.
Und wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Könnte die AfD die Justiz auf rechts drehen?
Wenn die KI bei der juristischen Hausarbeit hilft, was ist erlaubt und was ist fair?
Die Türkei ignoriert den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der Fall Osman Kavala.
Und jetzt geht's los, Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5 vor 12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Bevor wir in die Folge starten, ein Karrieretipp. Leg jetzt auf LTO Karriere dein Bewerberprofil an und du siehst auf einen Blick, welche Jurajobs wirklich zu dir passen. Geh auf lto.de/registrieren und mit ein paar Klicks landest du direkt bei Arbeitgebern, die LTO vertrauen. Mit Job Alert, Matching und Easy Apply. LTO Karriere für alle, die lieber klug als kompliziert suchen. Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt gewählt. In den Umfragen liegt die AfD mit weitem Abstand vorne. Sie soll mehr als 40% erhalten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die AfD die Mehrheit der Sitze im Landtag holt und den Ministerpräsidenten stellen kann. Wir machen jetzt aber hier keine Wahlprognosen.
Nee, die Nerven liegen ja bei vielen schon blank genug.
Deine Nerven liegen doch bestimmt nicht blank, Christian.
Nö, meine nicht. Also ich gehe eigentlich auch gar nicht davon aus, dass die AfD in Sachsen-Anhalt in die Regierung kommt. Also wenn die Grünen über 5% liegen und das BSW unter 5%, und so sind die Umfragen im Moment, dann muss die AfD wieder in die Opposition. Aber selbst wenn die AfD in Sachsen-Anhalt regiert, dann wird sie auch vielleicht so unspektakulär wie beim AfD-Landrat Robert Sesselmann im Kreis Sonneberg, der seit 3 Jahren da jetzt im Amt ist und ist auch nicht so schlimm gekommen, wie alle vorher gedacht haben. Also große Sorgen mache ich mir erst, wenn die AfD im Bund in die Regierung kommt.
Also ich mache mir die Sorgen schon vorher und im Wahlprogramm der AfD Sachsen-Anhalt gibt es doch einige Forderungen, die eklatant gegen demokratische Prinzipien verstoßen oder Grund- und Menschenrechte ignorieren. Die AfD macht da ja keinen Hehl daraus, was sie will. Wir haben auf LTO einen Überblick dazu geschrieben, was die AfD in Sachsen-Anhalt vorhat, inwiefern sie in verfassungsrechtlich problematischer Weise versuchen könnte, ihren Einfluss geltend zu machen und auch, welche verfassungsrechtlichen Sicherungen dem entgegenstehen. Wir haben uns mit 5 Kolleginnen und Kollegen verschiedene Bereiche angeschaut, den Verfassungsschutz, die Polizei, die Justiz, Schule und Bildung, den Umgang mit Minderheiten und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wir greifen uns da jetzt auch mal ein paar Punkte raus.
Ja, du hast dich mit der Justiz beschäftigt, Annelie. Dann lass uns damit doch mal anfangen. Da fordert die AfD ja sogar mehr Neutralität und Unabhängigkeit der Justiz.
Also wenn der AfD-Spitzenkandidat Siegmund sagt, die Justiz sei zu einem gewissen Maße politisch besetzt und das ist ein gigantisches Problem, oder wenn es im Wahlprogramm heißt, die Justiz sei einseitig und politisch motiviert, dann sollte man das als das erkennen, was es ist, eine Strategie zur Delegitimierung. Also man behauptet, die Justiz sei politisch einseitig, um zu rechtfertigen, dass man sie umkrempeln muss.
Ja, aber so einfach geht es mit dem Umkrempeln ja auch nicht.
Nee, zum Glück, aber immerhin sind die Länder für die Personalpolitik verantwortlich. Für Einstellungen, Beförderungen, Disziplinarverfahren, für die Referendarausbildung, auch für die Ausstattung der Gerichte. Da gibt es schon sehr viele Anknüpfungspunkte, die man nutzen kann, wenn man die Justiz auf Linie bringen will. Einen ganz umfassenden Überblick gibt das Justizprojekt des Verfassungsblock dazu. Da haben WissenschaftlerInnen Szenarien entwickelt, wie eine autoritär-populistische Partei, wie eben die AfD, die Justiz umbauen könnte. Also die Idee hinter diesem Projekt ist, nicht nur zu beobachten, was die AfD jetzt schon fordert, sondern auch, wie sich ähnliche Parteien verhalten haben, wenn sie an die Macht gekommen sind. Also etwa die PiS in Polen, Orbáns Fidesz-Partei in Ungarn oder eben auch die Republikaner unter Trump.
Okay, und was heißt das jetzt für Sachsen-Anhalt?
Sachsen-Anhalt gehört zu den Ländern, in denen das Justizministerium eine sehr starke Rolle in der Personalpolitik spielt. Bei Ernennungen auf Lebenszeit und bei Beförderungen werden zwar auch Richtervertretungen beteiligt, aber wenn sich die Richtervertretung und das Justizministerium nicht einigen können, dann entscheidet der Ministerpräsident, ob ein Bewerber eingestellt wird oder eben nicht.
Okay, da kann also heute letztlich der Ministerpräsident entscheiden, wer Richter wird.
Genau.
Also wenn das die AfD fordern würde, dann wäre was los. Ne? Aber die AfD will das ja abschaffen. Also sie will stattdessen einen Richterwahlausschuss einführen. Den gibt es ja auch in einigen anderen Bundesländern. Und der soll sogar, so die AfD, mehrheitlich mit Richtern besetzt sein. Warum ist das schlimm?
Nee, das habe ich nicht gesagt, dass das schlimm ist. Also die Richterwahlausschüsse sind an sich kein schlechtes Instrument. Und auch der Verfassungsblock in diesem Justizprojekt schätzt so Richterwahlausschüsse durchaus als ein Instrument ein, die zur Resilienz beitragen können. Aber sie machen die Richterwahl jetzt nicht unbedingt unpolitischer. Das ist einfach ein falsches Verständnis. Also ein Richterwahlausschuss wird vom Parlament gewählt. Wie der zusammengesetzt ist und wie das genau funktioniert mit der Wahl und welche Mitglieder, das ist je nach Bundesland sehr unterschiedlich. Und das ist auch umstritten, was da eigentlich noch alles im verfassungsrechtlichen Rahmen ist und was nicht. Aber wenn das Wahlverfahren und die Zusammensetzung so geregelt sind, dass eine Partei, die im Landtag die einfache Mehrheit hat, den Richterwahlausschuss maßgeblich besetzen kann, dann kann sie auch damit die Personalpolitik steuern. Also das ist jetzt kein Instrument, was es neutraler macht.
Ja, dazu muss man vielleicht erklären, dass Demokratieprinzip verlangt, dass jegliche Staatsgewalt demokratisch legitimiert ist. Und das gilt eben auch für die dritte Staatsgewalt, also die Judikative. Und dass die Richterschaft selbst über die Auswahl neuer Richterinnen entscheidet, das wäre eben mit dem Grundgesetz nicht vereinbar.
Genau, weil da eben die Anbindung an den Volkswillen, von dem die Staatsgewalt ausgeht, letztlich fehlt. Ne? Also gemäß Artikel 98 Absatz 4 Grundgesetz können die Länder bestimmen, dass der Landesjustizminister gemeinsam mit dem Richterwahlausschuss die Richter bestimmt. Das heißt, sie müssen keinen Richterwahlausschuss einrichten. Die Idee ist, der Justizminister wird vom Parlament kontrolliert und das Parlament hat die Aufgabe einzuschreiten, wenn der Minister seine Macht missbraucht. Es ist also nicht von vornherein undemokratisch, dass die Regierung und die Parlamente an der Richterwahl mitwirken. Aber es ist eben auch ein Einfallstor dafür, dass es ausgenutzt werden kann, wenn eine Partei Einfluss geltend machen will in der Justiz.
Naja, also jedenfalls dürfen Richter nicht einfach nach Parteinähe ausgewählt werden. Ne? So viel ist klar. Für die Auswahl gilt vielmehr der Grundsatz der sogenannten Bestenauslese aus Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz.
Ja, aber dann stellt sich natürlich die Frage, was ist Bestenauslese? Dabei sind ja nicht jetzt ausschließlich die Noten im Staatsexamen zu beachten, sondern es kommt auch auf soziale Kompetenz an und auf den Eindruck im Bewerbungsgespräch. Das finde ich auch richtig. Das deutsche Richtergesetz verlangt zudem, dass Richterinnen und Richter jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten. Aber ein AfD-geführtes Justizministerium oder ein von der AfD geprägter Richterwahlausschuss kann das natürlich alles in seinem Sinne auslegen.
Ja, aber das muss man natürlich auch nicht tatenlos hinnehmen.
Genau. Wichtig ist erstmal, sich klarzumachen, wie die AfD vorgehen könnte, damit man erste Schritte hin zu so einem autoritären Umbau erkennt. Das Justizprojekt hat da ganz wichtige Arbeit geleistet und aus diesem Projekt ist mittlerweile ein Verein entstanden, der heißt Ex-Ante-Verein und der bietet bundesweit Fortbildungen an, vor allem in der Justiz, um eben genau diese Gefahren aufzuzeigen und dafür Bewusstsein zu schaffen. Und ich habe mit der Rechtswissenschaftlerin Juliana Talg gesprochen, die am Justizprojekt mitgearbeitet hat und auch den Verein mitgegründet hat. Und sie sagt, es gibt in der Justiz durchaus ein großes Interesse daran. Und sie sagt auch, wenn es so kommen sollte, dass die AfD an die Macht kommt und versucht, Einfluss auf die Justiz zu nehmen, dann ist das Wichtigste, dass sich die Justiz selbst dem entgegenstellt und dass sie dabei unterstützt wird. Also dass die Gerichte, die Richterverbände, die Zivilgesellschaft und die Öffentlichkeit sich diesen Versuchen von Einflussnahme entgegenstellen.
Womit sicher auch zu rechnen ist, eine AfD-geführte Justizverwaltung dürfte versuchen, gegen politisch aktive Richter vorzugehen, also insbesondere gegen Richter, die sich gegen die AfD gewendet haben oder gewenden.
Ja, ein Beispiel aus Sachsen. Da hat die AfD gerade mit einer kleinen Anfrage für Unruhe in der Justiz gesorgt. Sie wollte nämlich wissen, ob es gegen das Mäßigungsverbot verstößt, wenn Richter und Richterinnen öffentlich ein AfD-Verbot fordern oder ein Verbotsverfahren unterstützen.
Ja, aber so einfach ist es natürlich nicht. Es gibt zwar ein Mäßigungsgebot in § 39 Deutsches Richtergesetz. Demnach muss sich ein Richter innerhalb und außerhalb seines Amtes auch bei politischer Betätigung so verhalten, dass das Vertrauen in seine Unabhängigkeit nicht gefährdet wird. Aber das heißt nicht, dass Richter sich jetzt gar nicht politisch betätigen oder ihre Meinung gar nicht äußern dürfen. Also im Gegenteil, in Deutschland sind wir da sogar recht großzügig.
Ja, wobei ich schon finde, dass das Bundesverfassungsgericht bei der Auslegung des Mäßigungsgebotes eigentlich recht streng ist. Also man kann es in einem sehr lesenswerten Artikel der Rechtsprofessorin Antje von Ungern-Sternberg auch auf dem Verfassungsblog nachvollziehen, was es da schon an Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dazu gibt. Aber sie kommt in diesem Artikel auch zu dem Schluss, dass die Unterzeichnung eines offenen Briefs für ein AfD-Verbotsverfahren eben zulässig ist, weil es durchaus gemäßigt ist, wenn auch Richter so einen offenen Brief unterstützen, der ein Verfahren fordert, das sich ja im Rahmen der Verfassung bewegt. Meine Kollegin Tanja Podolski hat über diese kleine Anfrage auch auf LTO berichtet und hat sich auch bei mehreren Justizministerien umgehört. Und nirgendwo gab es Bedenken gegen so eine Unterzeichnung. Also das jetzt mal zur Beruhigung an alle in der Justiz. Aber es ist eben auch ein gutes Beispiel dafür, dass die AfD damit einfach so eine doppelte Botschaft sendet, ne? Also man inszeniert sich einerseits als rechtsstaatlich und irgendwie für die Unabhängigkeit und Neutralität und andererseits signalisiert man, wir wissen, wer ihr seid, wir haben euch im Blick, ihr seid unsere Gegner. So, aber jetzt wollen wir wenigstens noch auf ein paar Punkte schauen, die vor der Wahl in Sachsen-Anhalt eben auch Anlass zur Sorge sind.
Ja, ich habe insbesondere zwei Punkte im Wahlprogramm der AfD im Auge, die ich für verfassungswidrig halte. Die betreffen beide auch die Schule. Der erste Punkt ist Sonderklassen für Flüchtlingskinder. Da sollen Kinder, deren Familien geflüchtet sind, in gesonderten Klassen unterrichtet werden, selbst wenn also die Kinder hier geboren worden sind, und dann noch nach Lehrinhalten aus ihren Heimatländern. Also es geht nicht um eine Übergangszeit, um die Sprache zu lernen, sondern um eine dauerhafte Absonderung von Kindern mit dem Argument, dass sie ja eh wieder zurückkehren werden. Also was natürlich falsch ist, selbst wenn die AfD regiert. Das ist ein Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz, das verstößt gegen EU-Recht, das ist mit der UN-Kinderrechtskonvention nicht vereinbar und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eine solche Segregation mehrfach für menschenrechtswidrig erklärt.
Ja, das liegt wirklich auf der Hand. Und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die ja dieses Gutachten erstellt hat, inwiefern ein AfD-Verbot zulässig sein könnte, die hat das übrigens auch als Argument gesehen, warum ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD erfolgreich sein könnte. Und dein zweiter Punkt?
Dass Kinder mit Behinderung nicht mehr an normalen Schulen unterrichtet werden sollen. Also die Inklusion, die es ja auch noch nicht so lange gibt, soll wieder abgeschafft werden und alle Kinder mit Behinderung sollen an Förderschulen gehen, so wie früher. Das widerspricht der UN-Behindertenrechtskonvention und ist ja möglicherweise auch mit dem Grundgesetz nicht vereinbar.
Ja, da stimme ich dir zu, das ist beides wirklich hochproblematisch, aber jedenfalls ist da ja Rechtsschutz möglich.
Ja, selbst wenn die AfD in Sachsen-Anhalt eine Mehrheit im Landtag bekommt, kann sie natürlich nicht machen, was sie will. Gegen rechtswidrige Verwaltungsentscheidungen können Betroffene die Verwaltungsgerichte anrufen und dann im Rechtsweg auch bis zum Bundesverfassungsgericht gehen. Und gegen verfassungswidrige Gesetze, da ist ja auch sofort die abstrakte Normenkontrolle möglich. Die kann beantragt werden von der Bundesregierung, von einem Viertel der Bundestagsabgeordneten und von jeder einzelnen Landesregierung. Also die Hürde ist da nicht so hoch. Jedenfalls sind auch einstweilige Anordnungen möglich, um zu verhindern, dass der Schaden erstmal eintritt, weil die gerichtliche Entscheidung zu lange dauert.
Ja, genau. Also das Bundesverfassungsgericht kann ja tatsächlich jedes Bundes- und eben auch jedes Landesrecht auf Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz überprüfen. Das ist da natürlich schon auch eine wichtige verfassungsrechtliche Sicherung, die da eingebaut ist. Noch ein anderer Punkt, der im Wahlkampf für die AfD schon lange eine Rolle spielt: Der Rundfunkstaatsvertrag soll gekündigt werden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll ein Grundfunk werden und Zwangsgebühren soll es auch nicht mehr geben. Finanziert werden soll dieser Grundfunk dann zum Beispiel durch Werbung, Abonnements oder durch Haushaltsmittel.
Ja, also die Rundfunkstaatsverträge könnte Sachsen-Anhalt tatsächlich kündigen, allerdings erst mit Wirkung ab 2028, also sofort hätte das keine Auswirkung. Und ja, dann bei diesem Grundfunk mit G, ne, da hat die AfD vielleicht was falsch verstanden. Also das Bundesverfassungsgericht hält den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja in seiner Ausprägung eigentlich eine Erfindung des Bundesverfassungsgerichts ist, für außerordentlich wichtig für die Meinungsbildung in einer Demokratie. Er soll eine Grundversorgung bieten. Das meint aber eben nicht ein Minimalprogramm, so wie die AfD denkt, sondern ein breites Informations-, Bildungs-, Kultur- und Unterhaltungsangebot. Und wenn Sachsen-Anhalt jetzt nicht mehr beim MDR, also dem Mitteldeutschen Rundfunk, mitmachen will, dann muss es all das, also diese Grundversorgung in Sachsen-Anhalt selber organisieren und staatsfern finanzieren, ja zum Beispiel über eine sachsen-anhaltinische Rundfunkgebühr.
Ja, also ich glaube auch, solange das Bundesverfassungsgericht besteht, wird es seine Hand auch schützend über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk halten. Und es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das ist vielleicht was, was eigentlich wirklich auch was wert ist. Der MDR hat schon protestiert und hat zum Beispiel statt Lokalnachrichten aus Sachsen-Anhalt ein schwarzes Bild gesendet. Da bin ich mir zwar nicht so sicher, ob das die Richtigen erreicht, aber zumindest will man diese Angriffe der AfD auch nicht so einfach hinnehmen oder man will sich nicht so einschüchtern lassen. So ein bisschen hat mich das auch erinnert an diese Aktion der migrantischen Ladenbesitzer, die ihre Läden geschlossen hatten, um gegen die AfD zu protestieren und um darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich einfach auch gefährdet sehen. Solche Zeichen sind, glaube ich, auch wichtig. Sonst vergisst man wahrscheinlich angesichts dieser Wahlprognosen ganz, dass viele Menschen eben nicht die AfD an der Regierung sehen wollen. Es sind noch Semesterferien, aber für Jurastudierende bedeutet das meistens, in der Bibliothek zu sitzen und eine Hausarbeit schreiben zu müssen. Und auch wenn das Wetter jetzt nicht mehr ganz so schön ist wie in den letzten Wochen, fragt man sich natürlich trotzdem, ob man die Zeit in der Bib nicht durch den Einsatz von KI verkürzen kann. Darf man das? Und wenn man das darf, ist das eigentlich fair? Worauf muss man achten? Und wie gehen die Unis mit KI um? Ist die Hausarbeit womöglich sogar tot? Unser LTO-Rechtsreferendar Simon Morgenstern hat eine Umfrage bei mehreren großen Jurafakultäten gemacht und davon kann er uns berichten. Hallo Simon.
Hallo Annelie, schön, dass ich da sein darf.
Simon, erste Erkenntnis. Es ist nicht verboten, KI bei Hausarbeiten zu nutzen.
Nee, also generell verboten ist das nicht. Die Unis, bei denen ich angefragt habe, hatten alle kein generelles KI-Verbot. Und das wird ja auch nicht viel Sinn machen. Zumindest für die Rechtschreibung und Grammatik sollte man KI nutzen. Und auch bei der Internetsuche ist ja KI inzwischen bei vielen Standard. Schon vor einem Jahr hatte Professor Georg Borgens von der Universität des Saarlands in einem Interview mit LTO gesagt, dass formale Fehler in Hausarbeiten durch den Einsatz von KI eigentlich gar nicht mehr passieren dürfen.
Gut, aber könnte ich den Sachverhalt der Hausarbeit einfach bei einer KI hochladen und die spuckt mir dann ein fertiges Gutachten aus?
Ja, so einfach ist das leider nicht. Zwar hat ChatGPT in einem Testlauf an der Uni Bochum schon mal eine Hausarbeit im allgemeinen Schuldrecht bestanden, aber es ist halt nicht erlaubt. Die Hausarbeit muss deine eigene Leistung bleiben. Die wesentlichen Ergebnisse musst du selbst erarbeiten. Wenn die KI das für dich macht, widerspricht das einfach den Standards wissenschaftlichen Arbeitens und ist genauso unzulässig wie Ghostwriting.
Also man kann KI jetzt ja nicht völlig verbieten, hast du gesagt, aber sie darf die Arbeit auch nicht komplett übernehmen. Dazwischen ist ja noch ein weiter Bereich, also die KI könnte eine Gliederung erstellen, sie könnte Formulierungen verbessern, bei der Recherche helfen. Also wo rechnest du das jetzt zu? Darf man das oder nicht?
Ja, das ist so einfach auch wieder nicht zu beantworten. Deswegen ist es super wichtig, sich bei der eigenen Fakultät zu informieren, was die eigentlich zu dem Umgang mit KI genau regeln. Zum Beispiel verlangt die Uni Regensburg und die Bucerius Law School, dass ein Verzeichnis erstellt wird, wie KI eingesetzt wurde. Und was da genau rein muss, das unterscheidet sich dann aber wieder. Grundsätzlich gilt aber, dass man auf jeden Fall transparent mit der KI umgehen muss und dass man alle seine Quellen nennt. Und übrigens, auch das Verwaltungsgericht in Kassel hat im Februar erst festgestellt, dass der Einsatz von KI, soweit er nicht offengelegt ist, eine Nutzung von unerlaubten Hilfsmitteln darstellt.
Ja, aber was heißt jetzt Einsatz von KI? Also muss ich jetzt angeben, wenn ich KI nach Gerichtsurteilen frage und die Gerichtsurteile dann auch alle lese, bevor ich sie zitiere? Also das geht doch ein bisschen weit, oder?
Ja, auch das unterscheidet sich stark. Jedoch soll durch die Regelung nichts verboten oder komplizierter werden, als es nicht vorher schon war. Also wenn du die KI nur als verbesserte Suchmaschine nutzt, dann kannst du das in der Regel auch ohne Offenlegung machen. Sobald die KI dir jedoch das eigene Denken abnimmt, du zum Beispiel ein Urteil zusammenfassen lässt oder die KI dir beim Paraphrasieren hilft, dann solltest du das kenntlich machen.
Naja, und was ich ja, glaube ich, inzwischen von selbst versteht, dass es sollte niemand in der Hausarbeit ein Gerichtsurteil zitieren, nur weil eine KI das als Quelle erwähnt. Ne? Das weiß ja heute inzwischen jeder, dass KI-Systeme immer wieder halluzinieren, also Gerichtsurteile oder andere Inhalte einfach frei erfinden.
Ja, und genau dafür hat die Uni Düsseldorf auch eine eigene Regelung. Wenn in einer Hausarbeit also mehrere halluzinierte Zitate auftauchen, also zum Beispiel erfundene Gerichtsentscheidungen, Autoren oder Buchtitel, dann kann die Arbeit mit 0 Punkten bewertet werden.
Ja, völlig zu Recht.
Ja, und dann noch ein anderes Problem. Wenn die KI Informationen liefert, dann weiß man selbst ja oft nicht, wo das eigentlich herkommt. Also es kann sein, dass man ungewollt ein Plagiat einbaut und dann die Fußnote fehlt.
Ja, auf jeden Fall generell ein Problem im Umgang mit KI. Aber es kommt ja auch ein bisschen darauf an, welche KI ich einsetze. Ist es denn egal, was für eine KI ich nutze?
Also die Unis, die machen da keine Vorgaben. Das kann jeder für sich entscheiden, ob er lieber mit ChatGPT oder Gemini arbeitet oder ob er eine spezialisierte Jura-KI wie Libra oder Backnox Tua nutzt. Kann man auch alle benutzen, wenn man will.
Ja, aber da kommen wir doch wirklich zu einem ganz großen Problem. Also es macht ja einen riesigen Unterschied, was für eine KI ich nutze. Wenn jetzt jemand Zugang zu einer speziellen Jura-KI hat, weil die Tante eine Anwaltskanzlei hat oder weil man sich das halt leisten kann, dann ist das ja nicht mit Free ChatGPT zu vergleichen, wo du nach ein paar Fragen nur noch schlechteren Service oder gar keine Antworten mehr kriegst. Also um das nochmal zu erklären, Legal AI kann ja bei der Strukturierung und Lösung von Fällen unterstützen, hat Zugriff auf Datenbanken, ermöglicht es, Quellenangaben nachzuvollziehen, ist also auch viel weniger fehleranfällig, ja? Weil du genau einschränken kannst, welche Quellen sollen eigentlich genutzt werden. Du kannst genau nachvollziehen, was hat die KI da eigentlich gemacht und an welchen Quellen hat sie sich jetzt orientiert und wie greife ich selber darauf zu. Und es hat natürlich auch eine viel umfangreichere Nutzung. Aber es kostet halt auch entsprechend. Also es ist doch einfach total ungerecht, wenn Einzelne darauf zugreifen können und andere nicht.
Ja, aber das ist ja auch irgendwie kein neues Problem. Die Hausarbeit war schon immer anfällig dafür, dass die profitieren, die ein gutes Netzwerk haben oder die sich da Unterstützung holen können. Aber die Bibliotheken konnten das halt bisher ausgleichen. Dort hat man auch alle Informationen gefunden und durch die Datenbankzugänge auch immer schneller. Aber mit den leistungsfähigen, spezialisierten KIs ist das natürlich nicht mehr vergleichbar. Da verschärft sich das Problem wieder. Das sieht auch die Bundesverschaft so und fordert daher, dass Jura-KIs durch die Universitäten zur Verfügung gestellt werden.
Und wie sieht es da jetzt derzeit aus an den Universitäten? Gibt es da Angebote? Kann man in der Bibliothek spezialisierte KI-Systeme schon nutzen oder ist das geplant?
Ja, da sieht es leider eher schlecht aus im Moment. Zwar bieten fast alle Unis so einen allgemeinen Zugang zu einem Sprachmodell an, aber nur von der Buceres Law School habe ich die Rückmeldung gekriegt, dass es eine spezielle Rechts-KI gibt, auf die alle Studierenden Zugriff haben. Aber man muss den Fakultäten zugutehalten, einige sind gerade in Verhandlungen mit Anbietern.
Okay, also solange da nicht alle Studierenden die gleichen Möglichkeiten haben, finde ich, lassen sich Hausarbeiten wirklich kaum noch angemessen bewerten und vergleichen. Das sind ja einfach keine gleichen Bedingungen. Da müssen die Bibliotheken wirklich besser ausgestattet werden.
Ja, aber da fehlt den Fakultäten aktuell das Geld. Die Uni Passau hat zum Beispiel die klassische Hausarbeit abgeschafft. Unter anderem, weil sie befürchtet hat, dass Studierende mit mehr Geld sich einen Vorteil durch das System verschaffen können. Seitdem gibt es dort einfach wieder mehr Klausuren.
Naja, das kann ja jetzt auch nicht die Lösung sein. Also die juristische Praxis sieht doch schon jetzt so aus, dass viele Fälle teilweise mit der KI bearbeitet werden oder die KI große Teile der Recherche übernimmt. Und da war die Hausarbeit schon bisher immer das Format, das der Praxis jetzt am meisten ähnelte. Und wenn ich dann jetzt die Hausarbeit ersatzlos streiche und nur noch Klausuren schreibe, dann bereitet das ja nicht gerade auf die Zukunft vor, oder?
Ja, genau. Deswegen überarbeiten viele Unis gerade auch ihre Prüfungsordnungen und fragen sich, wie sie künftig das machen sollen. Also von einigen habe ich auch keine Antworten auf meine Fragen gekriegt, sondern nur die Rückmeldung, wir arbeiten daran.
Gibt es denn da schon Ideen?
Ja, es gibt zum Beispiel das Hamburger Protokoll in der KI-Edition. Da fordern drei Professoren aus drei Unis, dass die juristische Ausbildung zu reformieren ist. Und auch die Prüfungsformate sollten sich dann an den Kompetenzen orientieren, die man zukünftig braucht. Darüber habe ich auch mit der Co-Autorin Professor Tabea Bauermeister von der Uni Regensburg geredet. Sie sagt, die wichtigen Kompetenzen seien zum Beispiel Methodik, Argumentation, Quellenverständnis oder Einordnungs- und Kritikfähigkeit. Im Hamburger Protokoll wird zum Beispiel vorgeschlagen, dass man die Hausarbeit auch um eine mündliche Verteidigung oder eine Protokollierung der Arbeitsweise ergänzen könnte. Oder die Hausarbeit wird durch andere Prüfungsformate ersetzt, zum Beispiel verpflichtende Moot Courts oder Law Clinics. Da kann man dann nämlich nicht nur das Endprodukt bewerten, sondern auch den Entstehungsprozess.
Okay, das finde ich schon ganz überzeugende Ideen eigentlich.
Und was machen die Unis denn, damit die Studierenden zumindest im Studium den richtigen Umgang mit KI lernen?
Ja, an der Buceres Law School und der LMU in München sollen in Zukunft verpflichtende Lehrveranstaltungen zum Umgang mit KI im juristischen Umfeld eingeführt werden. Bis dahin gibt es aber fast überall vor allem allgemeine KI-Übungen oder freiwillige Infoveranstaltungen. In Düsseldorf gibt es aber einen Begleitstudiengang Rechtsfragen der künstlichen Intelligenz, der da einen Schwerpunkt setzt, oder in Köln auch ein Zertifikat Recht und Digitalisierung.
Okay, das wird sicherlich nach und nach auch noch mehr werden, was es da an Angeboten gibt. Aber Simon, zum Abschluss, was macht man denn jetzt, wenn man gerade vor seiner Hausarbeit sitzt und nicht weiß, wie man jetzt mit KI umgehen soll? Was sind denn deine Tipps?
Ja, auch wenn es erstmal langweilig und nach klassischem Jurasprech klingt, erstmal die Regeln vor Ort lesen. Weil Ohne die weiß man auch nicht, was jetzt erlaubt ist. Danach sollte man sich erstmal auf sein eigenes Wissen verlassen oder ins Gesetz schauen und die wichtige Rechtsprechung lesen. Wenn man nämlich die KI gleich zu Beginn einsetzt, ist man voreingenommen und kommt eigentlich nicht mehr auf eigene Lösungswege oder Ideen. Und erst wenn man dann einen Entwurf hat, dann kann man die KI nutzen, dann kann man sich selbst herausfordern. Da kann man fragen, wo sieht die KI Schwächen in der Argumentation? Welche Sätze sind unverständlich oder zu lang? Habe ich meine Fußnoten formal richtig gesetzt? Oder wofür ich die KI gerne schon früher gehabt hätte? Unterstützung beim Kürzen. Ich hatte wirklich immer die doppelte Anzahl der zugelassenen Zeichen.
Aber ich hätte die KI zum Verlängern gebrauchen können. Ich habe immer die Hälfte geschrieben von dem, was vorgegeben war, und fand, da ist alles drin.
Vielleicht hätten wir uns da gut ergänzt.
Naja, also schneller durch die Hausarbeitszeit kommt man mit deinen KI-Tipps jetzt also nicht unbedingt, aber wenn man die KI so einsetzt, dann kann sie zumindest dabei helfen, die eigene Arbeit besser zu machen. Vielen Dank für deine Recherche, Simon.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Zum Schluss haben wir noch ein außenpolitisches Thema, den Fall Osman Kavala. Es gibt eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die für die Türkei, aber auch für Europa noch sehr wichtig werden kann.
Ja, ich finde vor allem für Europa. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sich in diesem Fall die Zukunft des europäischen Menschenrechtsschutzes entscheiden kann und damit ja vielleicht sogar die Zukunft Europas in der Welt.
Die Zukunft Europas in der Welt.
Ja, manchmal ist etwas weltpolitische Emphase nötig, um ein Thema hier im Podcast überhaupt durchzusetzen, dass wir drüber reden. Ja, sonst würden wir jetzt hier zum Beispiel über Hundeversteigerungen reden oder sowas, statt über die Zukunft der Menschenrechte.
Du unterstellst mir jetzt, dass ich hier den Trennungshund mit den Menschenrechten abwäge. Zu dem Trennungshund kommen wir dann nachher in den News. Der ist sehr alltagstauglich. Aber jetzt also zu diesem Fall. Worum geht es denn?
Also Osman Kavala ist ein reicher Unternehmenserbe, der sich seit 2002 vor allem für die türkische Zivilgesellschaft engagiert. Er wird daher meist als Mäzen bezeichnet, also ist eigentlich ein Menschenrechtsmäzen. Und seit 2017 sitzt Osman Kavala hinter Gittern, also seit rund 9 Jahren ist er im Gefängnis.
Ja, und nach dem Willen der Türkei soll das auch so bleiben. Er wurde 2022 von einem Schwurgericht in Istanbul zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihm wird ein Umsturzversuch vorgeworfen, weil er die Gezi Park-Proteste gesteuert und finanziert haben soll. Ihr erinnert euch da vielleicht noch, 2013 gab es in Istanbul Proteste gegen ein Bauprojekt im Gezi Park und die haben sich dann aber ausgeweitet zu so landesweiten Protesten gegen Polizeigewalt und zunehmend auch gegen die autoritäre Regierung von Erdogan.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der hat jetzt entschieden, dass das ganze Gerichtsverfahren gegen Osman Kavala eine Farce war, eine eklatante Verweigerung von Gerechtigkeit. Also es wird wirklich sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Kavala habe mit seiner Unterstützung der Gezi-Proteste nur von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht, die ja in der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert ist. Und der EGMR hat die Türkei jetzt aufgefordert, das Strafurteil gegen Osman Kavala für nichtig zu erklären und ihn sofort freizulassen.
Ja, aber es ist nicht das erste Straßburger Urteil zu Kavala, sondern bereits das dritte. Schon 2019 hat der Gerichtshof entschieden, dass die Inhaftierung Osman Kavalas wegen der Gezi-Proteste willkürlich ist und dass er sofort freigelassen werden muss. 2022 stellte der Gerichtshof in einem Vertragsverletzungsverfahren dann fest, dass die Türkei das Urteil von 2019 nicht umgesetzt hat. Und jetzt, nochmal 4 Jahre später, sagt er, dass das Strafurteil rechtsstaatswidrig ist. Also ehrlich gesagt, ich sehe das dann auch und denke mir so, ja, das wissen wir doch alle schon längst. Das ist jetzt eigentlich nichts Neues.
Ja, das ist natürlich die Gefahr, dass sich solche Urteile abnutzen und dann solche Reaktionen auslösen. Aber in Wirklichkeit wird in diesem Fall ja alles immer schlimmer. Ja? Die Situation eskaliert, der Gerichtshof versucht darauf zu reagieren und die Türkei brüskiert den EGMR weiter nach Strich und Faden.
Also einmal kurz zur Einordnung. Der EGMR gehört zum Europarat. Der Europarat ist eine Organisation von 46 europäischen Staaten, von Portugal bis Moldawien, von der Schweiz bis Norwegen. Also der hat deutlich mehr Mitglieder als die EU. Das wichtigste Instrument dieses Europarats ist die Europäische Menschenrechtskonvention. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, der EGMR, der wacht eben darüber, dass dieser Vertrag und dass die dort festgeschriebenen Menschenrechte eingehalten werden.
Und die Urteile des Gerichtshofs für Menschenrechte, die sind zwar für die Staaten verbindlich, also auch für die Türkei, aber der Gerichtshof kann die Freilassung Osman Kavalas nicht selbst anordnen, sondern er kann nur die Türkei hierzu auffordern. Der Gerichtshof ist eben kein supranationales Gericht.
Ja, das ist der große Unterschied zwischen der EU und dem Europarat. Die EU ist supranational, der Europarat ist es nicht. Das EU-Recht geht nationalem Recht vor. Die Menschenrechtskonvention hat nur Gesetzesrang. Der EuGH in Luxemburg hat Durchgriffsmacht, der EGMR in Straßburg hat keine Durchgriffsmacht.
Deshalb ist der EGMR zunächst darauf angewiesen, dass sich die 46 Mitgliedstaaten des Europarats freiwillig an seine Urteile halten. Und wenn sie das nicht tun, dann ist eben diplomatischer Druck erforderlich. Im Europarat ist hierfür das Ministerkomitee zuständig. Das überprüft laufend, ob die EGMR-Urteile auch umgesetzt werden. Und in ganz seltenen Ausnahmefällen leitet dieses Ministerkomitee dann ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 46 Absatz 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention ein.
Ja, dieses Vertragsverletzungsverfahren, das gab es erst zweimal. Beim ersten Mal ging es 2017 gegen Aserbaidschan, weil es einen politischen Gefangenen trotz EGMR-Aufforderung nicht freiließ. Und beim zweiten Mal ging es eben 2022 gegen die Türkei wegen Osman Kavala. Und der Unterschied war deutlich. Aserbaidschan ließ den Gefangenen frei, kaum hatte das Ministerkomitee das Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Die Türkei dagegen ignorierte das Verfahren, ignorierte auch die förmliche Feststellung des EGMR, dass sie sein Urteil nicht umgesetzt hätte.
Das war wirklich das erste und bisher einzige Mal, dass ein Mitgliedstaat des Europarats so ein Vertragsverletzungsverfahren einfach ignoriert hat. Und vor diesem Hintergrund hat nun eben auch das neue Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Osman Kavala eine ganz besondere Bedeutung und man kann auch sagen, eine ganz besondere Dramatik.
Ja, oder auch eine ganz besondere Irrelevanz, weil es ist ja jetzt kaum damit zu rechnen, dass die Türkei auf einmal einsichtig wird und Osman Kavala plötzlich freilässt. Das EGMR-Verfahren war ja eine Farce und das wird auch künftig eine Farce bleiben.
Ja, da kann ich ja jetzt natürlich nicht widersprechen, aber ich halte es für falsch, jetzt einfach in Fatalismus zu verfallen. Ja, dazu ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und sein internationaler Schutz einfach zu wichtig.
Aber was willst du machen? Was soll da jetzt passieren?
Ja, also ich vermute, dass im Fall Osman Kavala bald ein neues Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wird, wenn auch das aktuelle Urteil, wie zu befürchten ist, nicht umgesetzt wird. Und vielleicht wird es noch ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren gegen die Türkei geben, denn der seit 2016 inhaftierte kurdische Politiker Selahattin Demirtas, Ex-Vorsitzender der linken Partei HDP, der soll laut mehreren Entscheidungen des EGMR auch freigelassen werden und ist auch immer noch in Haft.
Ja, aber deine Aufzählung zeigt doch, dass diese Straßburger Urteile überhaupt nichts bringen. Also Urteil, Vertragsverletzungsverfahren. Der inhaftierte ehemalige Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, der dritte sehr bekannte politische Gefangene der Türkei, der hat auch schon in Straßburg geklagt. Und bei ihm gibt es jetzt ein beschleunigtes Verfahren und es wird dann wahrscheinlich nur etwas schneller mit einem ebenso nicht beachteten Urteil enden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist da einfach machtlos.
Also das müssen wir jedenfalls nicht akzeptieren. Also wenn die Türkei den Gerichtshof regelmäßig ignoriert, dann ist damit die Idee des internationalen Menschenrechtsschutzes doch nicht überholt. Ja, da ist kein toter Gaul oder sowas. Ne? Vielleicht müsste man einfach die Türkei aus dem Europarat ausschließen. Ja, nach Artikel 8 der Europaratssatzung ist es nämlich möglich, so wie man 2022 Russland nach dem Überfall auf die Ukraine ausgeschlossen hat. Zumindest sollten bis auf Weiteres die Stimmrechte der Türkei suspendiert werden. Das ist so als milderes Mittel vor dem Ausschluss auch möglich.
Ja, aber es gibt doch gar keine Anzeichen, dass das jetzt irgendwie passiert als Reaktion. Also der Westen hat doch da einfach ein viel zu großes politisches Interesse an der Türkei. Er hat bis jetzt alle Augen zugedrückt und wird das auch in Zukunft tun.
Naja, wenn das alle so hinnehmen, wie das jetzt bei dir klingt, dann wird es ja auch dabei bleiben. Aber alle, die an einer internationalen rechtsstaatlichen Ordnung interessiert sind, sollten jetzt eben Druck auf ihre Regierung ausüben, dass das Verhalten der Türkei auch Folgen haben muss. Ja, der Europarat als Menschenrechtsorganisation wird auf Dauer eben nur funktionieren, wenn ihm wirklich Staaten angehören, die auch die Urteile des Menschenrechtsgerichtshofs akzeptieren. Und das ist ein Akt der Klarheit und der Selbstvergewisserung und das dient ja auch dazu, dass eben dort, wo man sich dran hält, auch Akzeptanz für die Urteile besteht, wenn sich alle dran halten. Wer systematisch Oppositionelle unter konstruierten Anklagen ins Gefängnis wirft, wie die Türkei, das ist einfach kein demokratischer Staat mehr und gehört nicht mehr in den Europarat, finde ich.
Ja, aber die Frage ist, ob diese Demokratisierungsfunktion des Europarats, ob die noch vorhanden ist. Also ich gebe dir ja völlig recht, dass das eine gute und wichtige Institution ist, aber ich glaube, der Türkei ist es ziemlich egal. Also wahrscheinlich ist es Erdogan einfach überhaupt nicht mehr wichtig, dem Europarat anzugehören. Das war ja mal anders, so in den 1990er Jahren, als der Europarat so ein Vorhof zur EU-Mitgliedschaft war und vor allem die osteuropäischen Staaten da möglichst schnell dem Europarat beitreten wollten, um sich dann der Straßburger Rechtsprechung zu unterwerfen und um damit auch ihre Bereitschaft zur Aufnahme in die EU zu zeigen. Aber das ist ja nicht mehr so.
Ja, also diese Zeiten mit dieser Funktion des Europarats, die sind eindeutig vorbei, wobei die Türkei ja schon seit 1950 Mitglied ist, ne? Also die hatte jetzt nie dieses instrumentelle Verhältnis zum Europarat, wie es vielleicht die osteuropäischen Staaten hatten als Durchgangsstation zur EU. Aber ich glaube, dass also so das Wesen des Zeitgeists ist, dass er wechselhaft ist. Ja? Und vielleicht ist diese autoritäre Welle, die wir im Moment erleben, seit ein paar Jahren, in 15 Jahren auch wieder vorbei. Und bis dahin müssen wir einfach dafür sorgen, dass demokratische und rechtsstaatliche Institutionen arbeitsfähig und einigermaßen unkorrumpiert bleiben. Ja? National und international. Das gilt für den EGMR, das gilt für die EU und es gilt natürlich auch für den Internationalen Strafgerichtshof.
Also ich finde das schön, dass du da optimistischer bist als ich, Christian, aber ich bin mir nicht so sicher, ob die autoritäre Welle in 15 Jahren vorbei ist. Aber es soll mir recht sein, wenn deine Vorhersagen sich da als präzise erweisen werden.
Ja, also so, das ist ja jetzt hiermit dokumentiert und in 15 Jahren reden wir wieder drüber, wie die Lage ist. Also ich glaube und hoffe auf ein großes globales Comeback von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und auch auf ein großes Comeback von Europa, wenn wir gut drauf aufpassen.
Gut, darauf blicken wir nicht erst in 15 Jahren wieder, aber jetzt erzählt uns Pauline Dietrich, was es Neues vom Newsdesk gibt.
Der Bundesgerichtshof hat das Urteil gegen einen palästinensischen Influencer aufgehoben, der in der Silvesternacht 2024 eine Silvesterrakete auf eine Berliner Wohnung abgeschossen hatte. Diese detonierte dort. Das Landgericht hatte ihn wegen Sachbeschädigung schuldig gesprochen, muss nun aber neu entscheiden. Die Staatsanwaltschaft hatte per Revision nämlich gerügt, dass der Influencer nicht auch wegen versuchter Brandstiftung und versuchter gefährlicher Körperverletzung verurteilt wurde. Das Landgericht verneinte aber den entsprechenden Vorsatz, was der BGH nun für fehlerhaft hält. Die Polizei in Kroatien hat einen weiteren Tatverdächtigen der Nord Stream-Sprengung im Jahr 2022 festgenommen. Dem ukrainischen Taucher wirft die Bundesanwaltschaft vor, Teil einer Gruppe gewesen zu sein, die Sprengsätze an den Gasleitungen platziert habe. Das Brisante an dem Fall: Der Mann hielt sich für einen Hollywood-Filmdreh mit Sean Penn und Adrian Brody zu genau dieser Nord Stream-Sprengung in Kroatien auf. Gegen die Auslieferung nach Deutschland wehrt sich der Ukrainer nun juristisch. Der BGH muss sich damit befassen, wer sich nach einer Trennung um den gemeinsamen Hund kümmert. Das Landgericht Koblenz hatte einen derartigen Fall nämlich so gelöst. Die beiden Ex-Partner sollen das Tier in einer Art Privatauktion versteigern. Wer mehr bietet, bekommt die Hündin. Der rechtliche Knackpunkt des Falles liegt auch daran, dass die beiden nicht verheiratet waren. Also lässt sich nach Ansicht des LG die entsprechende Norm aus dem Ehegattenrecht des BGB nicht anwenden. Was der BGH dazu sagt, wird sich wegen der bereits eingelegten Revision zeigen. Mehr zu diesen News und noch viel mehr gibt es auf lto.de. Viel Spaß beim Lesen!
In der letzten Rechtslage haben wir ja noch über Freibäder gesprochen. Da war es noch heiß, doch die Zeit schreitet unaufhaltsam voran. Heute beschäftigen wir uns mit Weihnachtsbäumen.
Ja, es ist ja auch Ende August. Es müsste bald der erste Spekulatius in den Supermarktregalen liegen. Aber der Fall, über den wir jetzt noch kurz sprechen wollen, der spielte schon 2023. Worum ging es denn da?
Ja, da ging es um eine Kita in Hamburg, die so woke war, dass sie auf einen Christbaum verzichtete, um unchristliche Kinder nicht auszugrenzen. Ein Gartenbauunternehmer, meist als Gärtner bezeichnet, erfuhr davon und stellte der Kita einen prächtig geschmückten Christbaum in den Vorgarten mit vielen liebevoll gepackten Päckchen drunter. Dieser Mann bekam nun aber nicht den Liebesnobelpreis, sondern wurde wegen Hausfriedensbruch verurteilt.
Ja, ist strafrechtlich ein sehr eindeutiger Fall. Der Mann war nachts also auf dieses umzäunte Gelände der Kita eingedrungen, um dort seine Weihnachtsbaum-Zwangsbeglückung aufzubauen. Dabei wollte die Kita ja nunmehr keinen Weihnachtsbaum und vor allem wollte sie wahrscheinlich nicht, dass nachts jemand einfach über den Zaun steigt.
Ja, das Verfahren war jetzt immerhin schon in der Revision beim Hanseatischen Oberlandesgericht, aber auch dort wurde der Mann wegen Hausfriedensbruch verurteilt. Die Sanktion fiel am Ende aber denkbar milde aus. Es gab nur eine Verwarnung und eine Geldstrafe auf Bewährung. Das ist ein Urteil mit, ja, sagen wir mal, Fingerspitzengefühl. Findest du auch?
Ja, das finde ich auch. Also die Rechtslage ist klar, aber der ganze Streit ist einfach lächerlich von beiden Seiten. Dass die Kita da wegen eines Weihnachtsbaums Strafanzeige stellt, das finde ich überflüssig. Und dass der Gärtner nicht einfach akzeptiert, wenn irgendeine Kita halt keinen Weihnachtsbaum haben will und daraus so eine Art Kulturkampf macht, das ist mir auch nicht so verständlich.
Ja, also der aufgedrängte Weihnachtsbaum, der war ja fast schon so ein kleines Happening, ja, so eine kleine Demonstration. Gilt da nicht vielleicht sogar Artikel 8 Grundgesetz?
Die Versammlungsfreiheit, ja, leider war er alleine, ne? Da gibt es keine Versammlung. Da hätte er seinen besten Freund mitnehmen müssen oder einen Weihnachtsmann. Dann hätte man da schon eher drüber sprechen können. Aber auch dann dürfte er natürlich nicht auf fremdes Gelände eindringen. Dann müsste er auf dem Bürgersteig vor der Kita auf der Straße demonstrieren und dort einen Weihnachtsbaum aufstellen und sich dafür stark machen, dass alle Kita-Kinder einen Kita-Weihnachtsbaum bekommen.
Also so, du redest ein bisschen abfällig über den Gärtner. Das hat er, finde ich, nicht verdient. Er hat ja jetzt nicht an die Wand gesprayt, fuck you, linksgrün versiffte Kita-Leitung, sondern er hat einen Weihnachtsbaum und Geschenke abgelegt. Also für die Kinder war das sicher viel netter.
Ja, das ist so eine Art konservative Weihnachtsbaum-Guerilla. Das gibt sicherlich Schlimmeres.
Wie ist es denn bei euch zu Hause, Annelie? Habt ihr einen Weihnachtsbaum?
Das wird dich jetzt erstaunen, Christian, aber ich bin eine große Liebhaberin des bürgerlichen Weihnachtsfestes, weshalb es in der Familie Kaufmann immer sehr klassisch geschmückte, prachtvolle Weihnachtsbäumchen gibt. Die sind allerdings wiederverwertet, die standen vorher schon auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt, sodass es ein bisschen umweltfreundlicher ist. Und du?
Also ich habe noch nie im Leben einen Weihnachtsbaum gekauft.
Auch nicht mal aus Schokolade.
Nee, aus Schokolade gibt's das?
Gibt auch so kleine Schoko-Weihnachtsbäume. Kannst du aufhängen, wenn du keinen Weihnachtsbaum hast, wo du ihn dranhängen kannst, kannst du ihn auch einfach aufessen.
Oh, guter Tipp, danke.
Ja, ansonsten kannst du ja mal zu uns kommen, wenn dann der Weihnachtsbaum steht. Aber bis dahin gibt's noch ein paar Rechtslagen. Für heute war es das von uns zur aktuellen Rechtslage. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Schreibt uns einfach an rechtslage@lto.de oder in den sozialen Netzwerken.
Die Rechtslage ist dann in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.